NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Oktober 1912. Der Geburtstag von Papst Johannes Paul I.
Heiliger Vater. Buongiorno, Ihr Kaffee.
Vatikanstadt. Donnerstag, 29. September 1978.
Heiliger Vater.
Der Tag ist gerade angebrochen.
Heiliger Vater?
Und der Papst? Er antwortet nicht.
Tempestas magna est super me.
Ich bin davon überzeugt, in meinem Glauben, dass gestern gegen Abend etwas geschehen ist.
Ein Unwetter zieht sich über mir zusammen.
Dass nämlich der Geist Gottes über ihn gekommen ist und dass ein anderer jetzt in ihm wirkt.
Vielleicht hätte ich Nein sagen müssen, aber da war es zu spät.
Ich verkünde euch große Freude.
Annuntio vobis. Gaudium magnum.
33 Tage zuvor, 26. August 1978, der Petersplatz in Rom. Wir haben einen Papst.
Habemus Papam.
Bereits im dritten Wahlgang haben 99 der 111 Kardinäle im Konklave für einen Mann gestimmt.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Mit dem niemand gerechnet hatte.
Kaum einer kannte bis zu diesem Wochenende Albino Luciani, den 65-jährigen Patriarchen von Venedig, der nun als Papst Johannes Paul I. die Geschicke der katholischen Kirche des ausgehenden 20. Jahrhunderts lenken wird.
Ich kenne den Heiligen Vater schon viele Jahre. Er hat mich auch schon in Köln besucht.
Damit ist Josef Höffner, der Kölner Kardinal, damals eine Ausnahme. Aber auch er ist vom Ausgang des Konklave überrascht.
Der Heilige Vater beginnt soeben seine Ansprache. Er sagt...
So überrascht wie der Erwählte selbst.
Gestern Morgen bin ich ganz ruhig in die Sixtinische Kapelle zum Wählen gegangen. Nie hätte ich mir vorgestellt, was dann geschah. Als die Gefahr für mich begann, da flüsterten mir zwei Kollegen, die neben mir waren, Worte der Ermutigung zu. Einer sagte, nur Mut. Wenn der Herr ein Gewicht auflädt, dann hilft er es auch zu tragen.
Albino Luciani tritt schon in seiner ersten Ansprache auf dem Petersplatz in großer Bescheidenheit auf. Er wirkt auf manche Beobachter ein wenig verloren und hilflos in den Schuhen des Fischers.
Wer ist dieser Italiener? Welche Beweggründe könnten wohl zu der Blitzwahl dieses Außenseiters geführt haben?
Albino Luciani ist der Sohn eines Sozialisten. Eine Tatsache, die der Vatikan nicht verschweigt und die schnell in aller Munde ist.
Er selber ist der Sohn, so könnte man sagen, eines Arbeiters. Sein Vater war beschäftigt in einer dieser Glasfabriken in Murano bei Venedig. Er war, wie wir wissen, Sozialist, der Vater. Sein Sohn hat sich anders entschieden. Er wurde Priester, war dann tätig als Kaplan und als Religionslehrer.
Am 17. Oktober 1912 kommt Albino Luciani zur Welt.
Heute vor 105 Jahren.
Im norditalienischen Forno di Canale. Sein Vater ist Maurer, später Glasbläser in Murano.
Zwischendurch verdient dieser Vater als Gastarbeiter in Deutschland sein Geld.
Die Mutter Lucianis ist bei den Zeitgenossen als eine tiefgläubige Frau bekannt. Sie setzt gegenüber ihrem Mann, der davon nichts hält, die kirchliche Trauung durch. Sie besteht darauf, den Sohn katholisch zu erziehen.
Und der Sohn schlägt tatsächlich einen ganz anderen Weg ein als der Vater. 1935 wird er zum Priester geweiht. Später studiert er an der Gregorianischen Universität in Rom und promoviert zum Doktor der Theologie.
Und war dann Professor im Priesterseminar seiner Heimatdiözese für Dogmatik, Moral, Kirchenrecht und für christliche Kunstgeschichte.
1958 wird Albino Luciani zum Bischof geweiht. 1969 wird er Erzbischof und Patriarch von Venedig. Im März 1973 beruft ihn Papst Paul VI. Zum Kardinal.
Aber Luciani bleibt auf dem Boden.
Der Sohn eines Arbeiters wird nie aufhören, der Sohn eines Arbeiters zu sein.
Ein Leutepriester, volksnah, menschelnd und bescheiden. Zu den kirchenpolitischen Machtspielen im Vatikan hat er keine Verbindungen. Er hat bislang auch nie etwas Erwähnenswertes mit der römischen Kurie zu tun gehabt. Rom ist immer weit weg gewesen für den Norditaliener. Er ist ein Gelehrter, vor allem aber ein Mann, der sich um die Armen und zu kurz gekommenen kümmert. Und dieser bodenständige und fromme Seelsorger soll nun den Vatikan und die ganze Weltkirche führen?
Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, die Wahl anzunehmen.
Das ist vielleicht ein Charakteristikum dieses Konklave. Die Kardinäle haben einen Seelsorgerpapst gewählt.
Vielleicht hätte ich Nein sagen müssen, aber da war es zu spät.
Nach dem Ende des Konklaves sagte der neue Papst zu uns Kardinälen:
Gott möge es euch verzeihen.
Gott möge es euch verzeihen,
was ihr mit mir gemacht habt.
Wie ist er einzuordnen? Was ist von ihm zu erwarten?
Ich nenne mich Johannes Paul. Verstehen wir uns richtig, ich habe nicht die Herzensweisheit von Papst Johannes und auch nicht die Vorbildung und Kultur von Papst Paul. Aber ich bin auf ihrem Posten.
Johannes der 23. hat unseren Papst zum Bischof ernannt und Paul der 6. hat ihn nach Venedig berufen und zum Kardinal ernannt. Wenn er sich nach den beiden Kardinälen nennt, so bedeutet das, dass er unter dem Zeichen dieser beiden Päpste weiterarbeiten will.
Ist er der Papst, den wir brauchen?
Am Ende wird die wichtigere Frage lauten: Konnte Albino Luciani diese Last schultern?
Das ist kein Zweifel. Die Aufgabe, die auf ihn zugekommen ist, ist ohne Zweifel sehr schwierig. Aber ich bin davon überzeugt, in meinem Glauben, dass nämlich der Geist Gottes über ihn gekommen ist und dass ein anderer jetzt in ihm wirkt.
Ich muss versuchen, der Kirche zu dienen. Ich hoffe, dass ihr mir mit euren Gebeten helft.
Johannes Paul I. Noch weiß er nicht, dass ihm für diesen Versuch nur 33 Tage bleiben werden. Manches ändert er sofort. So verzichtet der neue Papst auf das traditionelle Krönungszeremoniell und auf die Tiara und auf die mittelalterliche Thronsänfte, in der sich seine Vorgänger noch haben transportieren lassen. Dieser Arbeitersohn geht auf seinen eigenen Beinen und verdient sich damit den Jubel der Gläubigen. Hinter den hohen Vatikanmauern hingegen rümpfen die Kirchenbeamten die Nasen über diesen eher unbeholfenen Petrus-Nachfolger, der angeblich endlos lange braucht, um die tägliche Korrespondenz zu bearbeiten. Der, so sehen sie es, der Würde des Amtes nicht gerecht wird. Der abends das päpstliche Jahrbuch mit ins Bett nimmt, um zu lernen, wie alles funktioniert in dieser Machtzentrale der Weltkirche. Und Johannes Paul selbst? Er leidet.
Ich bin allein, ohne Freunde,
soll er gesagt haben.
Überhaupt sind zwei Dinge hier im Vatikan schwer zu bekommen. Ein ehrliches Wort und eine gute Tasse Kaffee.
Am frühen Morgen des 29. September 1978 bringt die Ordensschwester Vincenza Taffarel den Rollwagen mit dem Kännchen Kaffee in die päpstlichen Gemächer.
Heiliger Vater?
Johannes Paul I. sitzt aufrecht im Bett, lächelnd, mit der Brille auf der Nase und einigen Papieren in den Händen. Die Augen sind starr. Der Papst regt sich nicht.
Mein Gott!
Johannes Paul I. ist tot.
In diesem Augenblick stehen wir jedoch unter dem Eindruck eines Ereignisses, das uns tief erschüttert hat.
Wie unergründlich sind Gottes Urteile, wie unerforschlich seine Wege.
Ich spreche von dem plötzlichen Tod seiner Heiligkeit Papst Johannes Pauls I.
In den vergangenen Tagen sind katholische Oberhäupter aus aller Herren Länder nach Rom geströmt, schockiert über den plötzlichen Tod dieses fortschrittlichen und geliebten Papstes.
Nach dem ersten Schock stecken die Menschen die Köpfe zusammen. Was ist passiert in der Nacht auf den 29. September 1978? Ist Papst Johannes Paul I. ermordet worden?
Seine Heiligkeit weilt nun bei seinem Vater. Versiegeln Sie die Türen.
Nur wenige Informationen dringen durch die Vatikanmauern. Und zu den ersten offiziellen Verlautbarungen zählen auch Lügen. So verkündet der Vatikan, dass der Privatsekretär den Heiligen Vater gefunden habe und nicht Schwester Vincenza.
Heiliger Vater!
Vermutlich will die Kurie verbergen, dass ein weibliches Wesen Zugang zum päpstlichen Schlafzimmer hatte. Aber diese Art der Informationspolitik inspiriert in Rom und dem gesamten Erdkreis die Gemeinde der Verschwörungstheoretiker.
Für jeden Menschen sind von Gott seine Tage bestimmt und gezählt. Und Gott hatte es so gewollt, dass er so bald heimgerufen wurde.
Damit geben sich nicht alle zufrieden, zumal weitere Ungereimtheiten auftauchen. Radio Vatikan meldet, der Papst sei gegen 23 Uhr an einem Herzinfarkt gestorben. Die Bestatter hingegen sagen, der Leichnam sei am Morgen noch warm gewesen. Persönliche Gegenstände verschwinden, die Schuhe, die Brille, die Papiere, die er in Händen gehalten hat. Steckte die Mafia dahinter? Wollten hochrangige Funktionäre der Vatikanbank verhindern, dass er korrupte Machenschaften aufdeckt? Oder haben ihn gar Außerirdische ermordet? Die Verschwörungstheoretiker zeigen sich äußerst kreativ. 1984 erscheint sogar das Buch eines britischen Autors, eine Dokumentation über den angeblichen Mord im Vatikan. Unter den vielen ungeklärten Fragen gibt es auch einfache.
Ist sein früher Tod nicht auch ein Hinweis darauf, wie stark doch die Belastung im höchsten Amt der Kirche ist?
Nur Mut. Wenn der Herr ein Gewicht auflädt, dann hilft er es auch zu tragen.
Hat die göttliche Hilfe nicht ausgereicht? Vieles spricht damals genau dafür, dass die Last dieses Amtes den gesundheitlich eher angeschlagenen Mann aus Norditalien erdrückt hat.
Ohne Zweifel. Man muss ja auch bedenken, dass er in wenigen Tagen 66 Jahre alt geworden wäre. Es ist das schwerste Amt in der Kirche, das man einem Menschen übertragen kann.
Am Abend vor seinem Tod soll Papst Johannes Paul I. mit seinem Arzt telefoniert haben. Zwei Sekretäre bezeugen dies damals.
Seltsam,
soll der Papst gesagt haben.
Ich spüre ein Stechen und Schmerzen in der Brust. Es ist ein Druck wie von einem starken Gewicht.
Bei der Übernahme des obersten Hirtenamtes für die katholische Kirche hatte der Papst das Pauluswort gesprochen: Wie unergründlich sind Gottes Urteile, wie unerforscht seine Wege.
Der verstorbene Papst hatte im Auftrag und in der Sendung seines Herrn ein Herz für alle, ein Herz wahrhaft für das Ganze.
Und dieses Herz hat offensichtlich nur 33 Tage im Vatikan durchgehalten.
Der Himmel erwartet jeden von uns irgendwann, nicht wahr?
Die Mafia, ein Mordkomplott, Außerirdische. Die Erklärung eines Korrespondenten klingt damals wesentlich plausibler.
Johannes Paul I. war nicht nur persönlich überfordert, weil er ja nie Papst, nicht einmal Bischof werden wollte und sein Amt nur schweren Herzens übernommen hatte. Er musste auch bald erkennen, dass er das Kreuz nicht so tragen konnte, wie er es tragen wollte und vor allem, wie es von ihm erwartet wurde. Nicht nur die Lage der Welt, der Menschheit, die er vor Gott zu vertreten hatte, bereitete ihm Kummer. Die römische Kurie hat ihm Steine in den Weg gelegt, ihr Apparat, der ihm fremd war, ihn bedrückte und beengte. Papst Luciani ist nicht im Vatikan ermordet worden, er ist am Vatikan zerbrochen.
Gott möge es euch verzeihen, was ihr mit mir gemacht habt.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an Papst Johannes Paul I., der am 17. Oktober 1912 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.